7.18 Uhr wird es die richtige Rede zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so der Eindruck des regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen nach den deutlichen Worten des Bundespräsidenten in Berlin am Samstagabend. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Rede zur Lage der Nation, ein Rundumschlag an die Adresse aller. Roman Herzog beklagte ein Gefühl der Lähmung über unserer Gesellschaft und mahnte Reformen an, die bisher im Schneckentempo und noch dazu in Sackgassen herumkriechen. Der Bundespräsident sprach zu prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Der Historiker Arnulf Baring war auch darunter. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Berliner Rede Herzogs gesprochen. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob es nicht eine absurde Situation ist, wenn Herzog einerseits den Eliten in diesem Land ein vernichtendes Zeugnis ausstellt und Vertreter dieser Eliten anschließend dann auch noch kräftig applaudieren.
Na, ich glaube nicht. Also ich würde vermuten, dass die meisten, die da waren, das ist ja diese Vereinigung Partner für Berlin, die also aus den Kreisen der Wirtschaft finanziert wird und natürlich auch die Masse der dort anwesenden Warenleute der Wirtschaft. Und die werden in erster Linie gemeint haben, dass sozusagen die übrigen nicht vorhandenen Eliten, nämlich vor allem die politischen, an dieser Rede ihr Missfallen finden sollten, dass ihnen selber, glaube ich, ganz gut gefiel, diese Rede.
Aber ist das nicht gerade das Dilemma, dass man sich nicht angesprochen fühlt?
Naja, die Frage ist ja auch, wer was bewegen kann. Also wer wie ich seit etwa einem halben Jahrzehnt der Meinung ist, dass dieses Land sich in einer schleichenden und sich zunehmend bedrohlich entwickelnden Situation ist, einer handfesten Krise, einer schleichenden Krise, der kann ja im Grunde gar nicht viel tun. Nicht, obwohl ich mich also publizistisch betätige und gerne Vorträge halte, aber das sind ja alles Dinge, die das Land im Kern nicht berühren. Was wirklich das Land berührt, sind sozusagen die großen elektronischen Medien, die aber das Problem A nicht erkennen und B, wenn sie es erkennen, nicht behandeln.
Wir wollen die Politiker nicht ganz vergessen.
Und die Politiker. Die Politiker sozusagen, an denen die Verantwortung ja meistens abgeladen wird, ich lade sie lieber bei den meinungsbildenden Gruppen, wobei ich die eigene einbeziehe, also auch die Wissenschaft, die Universitäten spielen ja bei der Aufarbeitung dieser aktuellen Dinge überhaupt keine Rolle, nicht? Im Grunde ist ja die Schläfrigkeit, das, was der Herzog ja auch beschrieben hat, dass im Grunde genommen niemand sich zuständig fühlt, alle mehr oder weniger deutlich mit dieser Angstruhe, guter Ausdruck, finde ich, für das, was wir da im Augenblick erleben, die Situation betrachten, aber irgendwo hoffen, dass es dann doch wie ein Gewitter vorüberziehen wird, ohne dass sie sich selber neue Ideen überlegen, neue Initiativen ins Werk setzen, überhaupt ihr ganzes Leben und ihre Einstellung ändern müssen.
Aber noch einmal, wie kommen Sie dazu, diese Politiker quasi zu entlasten? Wir haben sie gewählt, sie tragen die Verantwortung, sie sollen entscheiden.
Naja, es hat sich ja für mein Gefühl ein Relevanzverlust der Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt. Der Kern der Problematik steckt doch meiner Ansicht nach darin, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit unseres Systems brüchig geworden ist, damit auch der Sozialstaat. Und die Politiker ja jahrzehntelang, der Höhepunkt dieser Entwicklung war Karl Schiller, den Eindruck vermittelt haben, sie hätten die Konjunktur im Griff. Sie könnten mit den Maßnahmen der Globalsteuerung und wie die Dinge alle hießen, konzertierten Aktionen, Wirtschaftspolitik gestalten, in einem zuverlässigen Rahmen die Zukunft in den Griff nehmen. Und ich finde, was sich jetzt sehr deutlich zeigt, Globalisierung ist ja so ein etwas vages Stichwort auf dem Gebiet, ist, dass davon gar keine Rede sein kann. Für mein Gefühl müssten also die Politiker, wenn sie denn sehen, was los ist, und ich glaube, sie sehen das, den Mut aufbringen zu sagen, nicht etwa, ich werde die Arbeitslosen halbieren oder sonst irgendwas ins Werk setzen, was alles Unsinn ist, weil ja das gar nicht im Bereich der Politik möglich ist. Politik kann zwar Geld ausgeben, irgendwelche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die sonst unterblieben, in die Wege leiten, aber es kann doch nicht wirklich diese Gesellschaft mit neuen Arbeitsplätzen ausstatten.
Wie denn? Wo denn? Wir können uns sicherlich schnell darauf einigen, dass der Einfluss der Politik abgenommen hat.
Ja,
aber zum Beispiel beim Thema Lohnnebenkosten, da müssen doch die Politiker entscheiden.
Ja, nun haben die ja mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, haben die ja sozusagen die große Pleite erlebt. Mit großen Kraftanstrengungen hat die Koalition das Gesetz über die Bühne gebracht. Übrigens wahrscheinlich auch nicht ganz das richtige Gesetz, sondern eher eines, was in der falschen Richtung zielte. Und dann sind sie sowohl von den Gewerkschaften wie auch von den Arbeitgebern im Stich gelassen worden. Ich meine, das ist sozusagen ein couragiertes Wort, und das traut sich ja nicht mal der Kanzler, der ja doch im Übrigen Mann des Selbstvertrauens ist, ein couragiertes Wort wird möglicherweise in dieser Gesellschaft bisher eben auch nicht ernst genommen und wahrgenommen. Ich glaube, A, es fehlt an der Erkenntnis der Krise. Die Leute glauben, irgendwie ist das so eine Konjunktur, die auch wieder vergeht und sich widerlegen wird. Und dann gibt es auch wieder gute Nachrichten, dass es ein bisschen besser wird. Und zweitens fehlt erst recht dann der Entschluss, irgendwas Konkretes daraus abzuhalten.
Herzog sprach von einer unglaublichen mentalen Depression in diesem Land. Unser Kanzler beklagt immer wieder die Schwarzmalerei. Er vermittelt auf den Eindruck, alles sei gar nicht so schlimm. Wer hat denn nun recht?
Ja, der Kanzler ist ja ein optimistisches Gemüt von Natur aus und hat ja auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass die meisten Probleme, wenn man sie aussitzt, auch von selber wieder verschwinden. Ich glaube, dass er sich täuscht, was die gegenwärtige Situation angeht, und seit langem täuscht. Und es ist natürlich bei ihm auch nicht zu erwarten, dass wir im 15. Jahr seiner Regierung plötzlich Ärmel hochkrempeln und einen ganz neuen Stil, eine geistig-moralische Wende, die er 1982 schon versprochen hat, nun in die Wege leitet. Aber man sieht auch nicht, dass die Opposition das könnte. Im Grunde ist doch das Selbstgefühl des Landes auf einen Zustand fixiert, auf einen Konsens fixiert, der in der Wirklichkeit keine Basis mehr hat. Nämlich auf die Entschlossenheit, einen Sozialstaat zu unterhalten, für den inzwischen die Mittel fehlen. Und solange dieser Konsens, dass man das auf jeden Fall festhalten muss, gar nicht ändern darf, im Lande herrscht, kann man doch auch keine Änderung erwarten.
Der Bundespräsident hat nicht zum ersten Mal zu so einem Innovationsschub aufgerufen. Bisher sind diese Appelle folgenlos verhallt. Gibt es Anzeichen dafür, dass das diesmal anders sein wird?
Ich fürchte nicht. Ich würde glauben, dass wir noch eine ganze Reihe von Jahren weiterhangeln werden. Es sei denn, dass etwas Schlagartiges passiert, was das Land aufwachen und dann auch erschreckt sein lässt. Der Euro könnte möglicherweise in meinen Augen diese negative Mobilisierung bewirken, einer der Gründe, aus denen ich der Sache sehr skeptisch gegenüberstehe. Aber wenn es keine von außen kommende starke Einbruchssituation gibt, dass plötzlich also lauter Leute entlassen werden, auch im öffentlichen Dienst, denn eins der Probleme, das wir nicht benannt haben, ist ja, es geht ja nicht nur um die Wirtschaft, es geht ja auch um den öffentlichen Dienst. Der ist ja viel zu groß, viel zu teuer, viel zu aufwendig, was natürlich auch an der Tatsache lag, dass wir immer geglaubt haben, die Politik könnten wir belasten, den Staat könnten wir belasten mit all den Dingen, die nach unserer Meinung geregelt werden müssen.
Das politische Bonn ist ja sonst mit Reaktionen schnell bei der Hand. Die Worte des Bundespräsidenten haben bei den Parteien kaum ein Echo gefunden. Wundert Sie das?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, was fällig ist, wenn man wirklich, sei es der Bundespräsident und noch eher der Kanzler, weil er ja für die aktuelle Politik verantwortlich ist, müsste eine solche Rede jede Woche einmal halten, damit sich allmählich in den Köpfen die Vorstellung festmacht, das ist wahrscheinlich wirklich was dran. Wir haben eine Krise. Bisher glauben das die Leute ja nicht.
Ja, nur haben wir laut Bundespräsident Herzog kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Da hilft auch die wöchentliche Rede nichts.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so auseinandergehalten werden kann. Ich selber muss feststellen, wenn ich durch die alte Bundesrepublik reise, etwa in Bonn oder Köln bin oder auch in Hamburg oder München, habe ich in der Tat das Gefühl, dass sich eigentlich nichts verändert hat, dass wir noch das gleiche Deutschland sind, das wir vor 1990 waren. Wenn Sie durch die neuen Länder reisen oder gar sich in Ost-Berlin umtun, dann werden Sie einen ganz anderen Eindruck kriegen. Dann merken Sie, wie krisenhaft das Ganze ist, wie sehr viel Altlasten auch durch die Vereinigung übernommen haben, die wir nicht abgearbeitet haben und die uns ja auch finanziell ungeheuer belasten. Mit anderen Worten, ein Problembewusstsein heißt ja Erkenntnis der Tatsachen, dann sozusagen den Eindruck, dass man etwas daran tun kann und auch tun muss.
Wenn es um die politische Einflussnahme des Bundespräsidenten geht, Herr Baring, hat Roman Herzog dann mit einer solchen Rede seine Möglichkeiten bis an die Grenzen genutzt?
Na, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er noch weitergegangen wäre, dass er sozusagen die Mängel noch konkreter benannt hätte. Denn alle allgemeinen Appelle, die allen etwas abverlangen, haben ja leider den unangenehmen Beigeschmack, Sie haben das vorhin selber gesagt, dass sie eigentlich niemanden treffen, dass sich niemand verantwortlich fühlt. Denn ich meine, dass die politische Klasse in diesem Lande dabei ist, diesen Staat zugrunde zu richten, dass sie innerlich abgedankt hat, dass sie intellektuell wie moralisch dieser Herausforderung nicht gewachsen ist, das muss doch im Grunde auf den Tisch, das muss man auch sagen. Und das hat er natürlich nicht gesagt, das kann er auch als Bundespräsident nicht sagen. Aber dieser Vorwurf an die Politik, den Sie vorhin selber angedeutet haben, muss doch ganz klar sein. Dass die Angsthasen sind, weil sie von den Medien zurückweichen, wollen wir ja verstehen, aber wir wollen es nicht verzeihen.
Wenn Sie Roman Herzog mit seinem Vorgänger im Amt, Richard von Weizsäcker, in Bezug auf die Einflussnahme vergleichen, sehen Sie da Kontinuität oder vor allem Unterschiede?
Naja, die Problemlage hat sich sehr gewandelt. In den 80er Jahren, vor allem in der ersten Amtszeit, als Herr von Weizsäcker Bundespräsident zum ersten Mal war, ging es ja ganz wesentlich doch um die Frage, wie wir mit der Vergangenheit ins Reine kämen. Da hat er ja auch eine ganze Reihe von wegweisenden Versuchen unternommen, wobei ich auch da mich frage, ob das eigentlich wirklich die Sache bereinigt hat. Denn dass wir irgendwo mal zu einer Auffassung von der Vergangenheit kommen, mit der wir leben können, scheint mir doch sehr wichtig zu sein, um die Gegenwart und die Zukunft in den Blick zu nehmen. Wir können uns ja nicht ewig über diese 12 Jahre unterhalten, obwohl die meisten, die unter uns leben, diese 12 Jahre auch nur entfernt nicht mehr wahrgenommen haben aus eigenem Erleben, nicht? Also das war, glaube ich, eine andere Zeit, eine andere Problematik, auch ein anderer moralischer Ton. Herr von Weizsäcker hat uns ja gewissermaßen zu besseren Menschen machen wollen. Das will, glaube ich, der Bundespräsident Herzog gar nicht. Er will nur einfach, dass wir die Realitäten sehen und daraus heute wichtige, angemessene Schlüsse ziehen.
Die Meinung des Historikers Arnulf Baring zur Berliner Rede von Bundespräsident Roman Herzog.
Deutschlandfunk.
Uhr 30. Die Nachrichten.
7.50 Uhr ist es, 10 vor 8, und wir kommen zur Reportage im Deutschlandfunk-Podium. Wenigstens die Hälfte der über 300.000 bosnischen Flüchtlinge soll noch in diesem Jahr aus Deutschland nach Bosnien zurückkehren, so wünschen es Bund, Länder und Kommunen. Gerade die Gemeinden erhoffen sich dadurch eine Entlastung ihrer Haushalte. Doch was aus den Flüchtlingen in ihrer Heimat wird, das kümmert kaum jemanden. Oft nur auf Druck von Flüchtlingsinitiativen hat die ein oder andere Kommune ein offenes Ohr dafür. Aus der Stadt Bielefeld reisten jetzt Kommunalpolitiker nach Bosnien, um die Heimkehr der Flüchtlinge zu beobachten, und waren erschüttert. Uwe Pollmann hat sie begleitet.
Am Rande der Stadt Otschak in Nordostbosnien wird ein Lastwagen entladen. Gebrauchte Möbel, Fenster und Türen, Kabel, Werkzeuge und Lebensmittel schleppen Mina und Ramo Celikovic mit einigen Freunden in ein Haus, das wie ein Rohbau aussieht. Mina und Ramo, beide so um die 50, sind gerade aus Bielefeld zurückgekehrt und wollen in der Heimat neu anfangen. Ihr Haus ist zerstört, so ziehen sie in das Haus eines Bruders, der noch in Sarajevo wohnt. Es wurde zwar auch verwüstet, aber Ramo und einige Freunde haben es in den letzten Monaten notdürftig renoviert. Bis Ende 1995 beherrschten die Serben den Ort, in dem früher hauptsächlich Muslime und Kroaten lebten. Dann sprach der Friedensvertrag den Serben die Stadt ab. Doch vor dem Abzug zerstörten sie systematisch alle Häuser und Fabriken. Nichts mehr war bei der Rückkehr der Bewohner zu gebrauchen, selbst Kabel und Leitungen aus den Wänden gerissen. Eine Geisterstadt. Dennoch wollten Mina und Ramo zurück. Ich fühle mich gut, sagt Mina, aber ich habe noch Angst, denn einen Kilometer von hier entfernt beginnt serbisches Gebiet. Jetzt müssen wir erstmal Wasser und Strom bekommen und Türen und ein paar Fenster einbauen, sagt Ramo. Dann müssen die Zimmer hergerichtet werden, damit unsere Geschwister mit ihren Familien hier wohnen können. Später, so hoffe ich, bekommen wir von der Stadt ein anderes Haus, um es zu renovieren. Womit Ramo das bezahlt, weiß er aber nicht, denn Arbeit wird er kaum finden. Die Metallfirma, in der er früher beschäftigt war, ist ein Trümmerhaufen. Über 5000 Angestellte gab es einst in den Großunternehmen von Otschak. Man exportierte in alle Welt. Doch den etwa 8000 Rückkehrern der ehemals 35.000 Einwohner kann Bürgermeister Suljo Tahirovic nichts bieten. Es gibt hier kaum Arbeit, sagt er. Die Industrie ist zerstört. In diesem Jahr haben Rückkehrer kaum Aussicht auf Beschäftigung. Wir wollen gern Firmen instand setzen, aber bis die Hilfe von außen kommt, wird es wohl noch lange dauern. Das hat Tahirovic jetzt auch Politikern aus Bielefeld klargemacht, die nach Otschak kamen. Denn von den 2000 Bosnien-Flüchtlingen in Bielefeld stammen 400 aus Otschak. Jetzt kehren sie zurück, doch womit sie in der zerstörten Stadt überleben sollen, bleibt auch den Bielefeldern ein Rätsel. Klaus Rees von den Bielefelder Grünen ist erschüttert von den Zerstörungen.
Sehr, sehr große Ernüchterung. Da ist nichts vorhanden vor dem Hintergrund, dass es in Otschak, wo vorher vor dem Krieg 35.000 Menschen gelebt haben, gerade mal 200 Arbeitsplätze gibt. Denke ich, ist das ein ganz, ganz starker Hinweis darauf, dass da noch einiges passieren muss, bevor in größerem Stile Flüchtlinge zurückgeführt werden können.
Kaum Chancen für einen schnellen Wiederaufbau sieht auch Brunhilde Wiedemann, CDU-Ratsfrau.
Ehe sich hier große Betriebe wieder ansiedeln, die Arbeitsplätze schaffen, werden Jahre vergehen. Man kann es hier nur mit ganz kleinen Schritten über eventuell landwirtschaftliche Kleinbetriebe oder Handwerksbetriebe hier etwas aufzubauen, was der Gesamtbevölkerung hilft.
Erbost sind die Bielefelder Politiker, aber vor allem über die fehlende Hilfe von außen, erklärt der SPD-Mann Günter Gabrecht.
Wir haben hier vor Ort erfahren, dass insbesondere die Mittel der EU, die ja fest zugesagt worden sind, hier vor Ort noch nicht eingetroffen sind. Und das wird zumindest einer der Aufträge sein, den Einfluss, den wir geltend machen können auf einer regionalen Ebene, Brüssel zu bewegen, dass die Gelder hier schnell hinfließen, damit den Funken von Hoffnung, den die Menschen hier haben, dass der auch seine materielle Unterstützung erhält.
Einer, der auf diese Hilfe bauen wollte, ist Mujo Bajric. Vor dem Krieg war er Bauunternehmer. Dann verlor er alles und flüchtete mit der Familie nach Bielefeld. Jetzt will er in Otschak neu anfangen, aber... Ich habe über 2000 Mark ausgegeben, sagt er, um einen Betrieb anzumelden. Ich will Arbeitsplätze schaffen. Dafür aber brauche ich Geld, um Maschinen zu kaufen. Doch Kredite habe ich hier bisher nicht bekommen. Die einzige Möglichkeit ist wohl nur, dass mir ein Teilhaber im Ausland hilft. Die Bielefelder wollen das aufgreifen und gern weitergeben, sagt Klaus Rees.
Wir werden die Informationen, die wir hier gewonnen haben, mitnehmen und werden versuchen, vor Ort vielleicht mit kleinen Gewerbetreibenden ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch mit Firmen ins Gespräch zu kommen, die Interesse haben, sich hier auf dem ex-jugoslawischen Markt festzusetzen und hier zu produzieren. Vielleicht Güter produzieren, die hier für den Wiederaufbau dringend notwendig sind und die man durch Investitionen in relativ kurzer Zeit dann auch erreichen kann.
Doch die Politiker sind auch nicht blauäugig. Investitionen kommen nur, wenn es auch Sicherheit gibt. Und die hat Otschak nicht. Der Ort ist eine Enklave oberhalb des Posavina-Korridors, der die bosnische Republika Srpska mit Serbien verbindet. Erreichen kann man Otschak fast nur mit einer Fähre über den Fluss Sava, der nördlich der Stadt die Grenze zu Kroatien ist. Die Enklave, sagen viele, ist eine Planung, die im betrunkenen Kopf entstand. Um nach Sarajevo zu fahren, muss man durch Serbengebiet. Und nicht wenige wurden dabei schon geschlagen oder verhaftet. So wollen die Bielefelder Kommunalpolitiker Druck machen auf Bonn und Düsseldorf. Denn Flüchtlinge kehren nur zurück, wenn es auch Sicherheit und Investitionen in den Aufbau in Bosnien gibt. Soweit dieser Aufbau aber nicht unterstützt wird, könne man keinen zur Rückkehr zwingen. Kehren dennoch Menschen nach Otschak heim, brauchen sie Hilfe, so Brunhilde Wiedemann.
Die Versorgung mit Lebensmitteln bzw. finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben, um Lebensmittel kaufen zu können. Denn wir haben ja gehört, soziale Hilfen der Kommune Otschak gibt es nicht. Also muss man versuchen, das eben über andere Hilfsorganisationen zu steuern.
Bielefeld selbst hat das bereits angepackt. Auf Initiative von Flüchtlingsgruppen gingen ein Müllfahrzeug und über 10 Hilfstransporte runter. Mit Lebensmitteln, mit Generatoren sowie Einrichtungsgegenständen für Schulen oder Krankenhaus. Doch dabei bleibt es nicht. Zusammen mit Flüchtlingsgruppen, einer Beschäftigungsgesellschaft und der evangelischen Kirche ist mehr geplant. Ein Hühnertransport geht jetzt runter, dann will Otschak Saatgut. Und für die Herstellung von Strom- und Wassernetz wollen die Bielefelder Politiker sehen, was die Stadtwerke Bielefeld beisteuern können. Und damit der Kontakt auch in der Zukunft nicht abreißt, denkt man an Partnerschaften zwischen den Schulen beider Städte. Auf Erfahrungen anderer deutscher Städte können die Bielefelder da kaum bauen. Denn auf Nachfrage beim Deutschen Städtetag, welche Kommune ähnliche Hilfen in Bosnien leiste, bekam man keine Antwort.
Zur Situation bosnischer Heimkehrer war das die Reportage im Deutschlandfunk, heute von Uwe Pollmann.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Sabine Adler. Außenminister Kinkel hat gestern Sarajevo besucht, um dort mit Vertretern der Föderationsregierung über die Aufnahme der Bürgerkriegsflüchtlinge zu reden. Menschen aus dem ehemaligen Kriegsgebiet Bosnien-Herzegowina sollen nach bisherigen Plänen noch in diesem Jahr aus Deutschland in ihre Heimat zurück. Doch auch anderthalb Jahre nach dem Friedensschluss von Dayton herrschen in dem ehemaligen Bürgerkriegsland Angst, Misstrauen und Hass, wie auch im Menschenbericht 96, der heute in Wien vorgestellt wird, zu lesen ist. Das Heimatland ist nach dem Krieg nicht mehr multiethnisch, sondern, so wie es die Kriegstreiber gewollt haben, fast vollständig in serbische, muslimische und kroatische Gebiete aufgeteilt. Genau das macht eine Rückkehr in die Heimatorte teilweise unmöglich. Gestern hat der deutsche Außenminister Klaus Kinkel Sarajevo besucht, um mit der bosnischen Regierung über die Rückkehr der in Deutschland lebenden Flüchtlinge zu beraten. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Kinkel.
Guten Morgen.
Herr Kinkel, Sie sind gestern mit den Vertretern der Föderationsregierung zusammengetroffen. Allerdings waren nur der Präsident Ilija Izetbegovic und das kroatische Präsidiumsmitglied Krešimir Cubak dabei. Momcilo Krajsnik hat die Runde verlassen, weil er mit seinem Sitzplatz nicht einverstanden war. Sagen Sie, war diese Geste richtungsweisend für die Kooperationsbereitschaft der Föderationsregierung insgesamt?
Also das Präsidium besteht ja aus drei Herren. In der Tat waren nur zwei da. Herr Kasnick saß nicht mit am Tisch, weil sich die drei Herren nicht darauf einigen konnten, wer wo auf welchem Stuhl sitzt und in welcher Reihenfolge. Also man darf das natürlich nicht dramatisieren, es zeigt aber auf der anderen Seite, wie schwierig die Situation dort nach wie vor ist und wie schwierig es ist, die Menschen zusammenzubringen und zusammenzuführen. Ich habe allerdings deutlich gemacht, dass das Lächerlichkeiten sind, die die Welt draußen, die sich enorme Mühe gibt, den Menschen in Bosnien zu helfen, dem Land zu helfen, nicht versteht. Im Übrigen, bei dem Gespräch mit dem Ministerrat war dann der Vertreter der Republik Srpska dabei. Ich habe gesagt, ich würde mich freuen, dass jetzt drei und nicht zwei am Tisch sitzen.
Wie groß schätzen Sie denn das Engagement der Regierung ein, konstruktiv bei der Rückführung der Flüchtlinge mitzuarbeiten?
Die Regierung will das natürlich, die Föderation will das auch. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass Bosnien selber 900.000 Flüchtlinge hat, dass es eine enorm hohe Arbeitslosigkeit hat, dass im Augenblick auch 400 bis 500 Menschen monatlich weiter Bosnien verlassen, vor allem Kroaten, weil sie in der Region und im Land keine Zukunft sehen. Das sind alles Dinge, die man natürlich berücksichtigen muss bei der Flüchtlingsrückführung. Und wenn Sie mir erlauben, würde ich dazu eben gerne ein paar Takte sagen, weil es ja dabei bei meiner Reise um diese Frage ging. Wir sind uns alle einig darüber, dass die Flüchtlinge zurück müssen. Das ist ihre Heimat. Sie werden zum Wiederaufbau dringend gebraucht. Und wir können auf Dauer auch nicht so eine hohe Zahl von Flüchtlingen hier schultern. Übrigens doppelt so viel wie alle anderen europäischen Länder zusammen. Die Frage ist allerdings eben, wie führt man sie zurück? Es muss eine Akzeptanz bei uns und dort geben. Wir waren bei der Aufnahme human, wir sollten auch bei der Rückführung human bleiben. Das heißt, die Bedingungen müssen so sein, dass lebenswürdige Umstände für die Menschen dort da sind. Und das heißt, es herrscht natürlich immer noch Unsicherheit. Sie brauchen dort ein Dach über dem Kopf und man muss natürlich auch Hilfe bei der Integration leisten. Das ist mein Konzept und das haben wir gestern mit allen, die dort verantwortlich sind, vom Hohen Flüchtlingskommissar über die Weltbank bis zu den dortigen Behörden besprochen. Und die habe ich nun allerdings massiv aufgerufen, die Flüchtlinge tatsächlich wieder zurückzurufen, sie wirklich zu wollen, zu helfen bei der Rückkehr auch von dort aus. Wissen Sie, vor Ort ist es so, dass natürlich dort, wo Minderheiten Probleme sind, es schwierig ist zurückzuführen. Es ist ganz schwierig zurückzuführen in die Republik Srpska, nach Pale, nach Banja Luka. Und sehr viele Flüchtlinge, etwa 60% der noch in Deutschland vorhandenen 320.000, kommen allein aus der Republik Srpska. Aber auch dort kann man vorsichtig mit integrierten Projekten anfangen. Bisher sind lediglich 150 Flüchtlinge neben den freiwillig zurückgegangenen sozusagen zurückgeschoben worden. Also die Zahlen sind nicht so toll, da mache ich niemand Vorwürfe. Aber wir müssen uns gemeinsam darum bemühen, dass die Zahlen größer werden, aber eben eine Rückführung erfolgt, die akzeptabel ist von allen Seiten her.
Das war Außenminister Klaus Kinkel. Herr Kinkel, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitte schön.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 195. Frankfurt an der Oder ist nicht so groß wie Frankfurt am Main. Der Main fließt nicht in die Nordsee, sondern in den Rhein, aber die Oder fließt in die Ostsee. Der Main ist nur ein Fluss, aber die Oder ist ein Strom. Sie fließt erst durch Polen nach Westen und wo sie dann nach Norden fließt, bildet sie die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Polen gehört nicht zur Europäischen Union. Die EU geht nur bis zur Oder, aber viele Polen wollen, dass Polen auch in die EU aufgenommen wird. Nur wenige Deutsche lernen Polnisch, aber viele Polen können Deutsch und in Frankfurt an der Oder kommen jeden Morgen viele junge Polen über die Oder nach Deutschland, um in Deutschland zur Schule zu gehen, weil sie denken, dass sie mit einem deutschen Schulabschluss bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
In Polen weiß man mehr über Deutschland als in Deutschland über das Nachbarland im Osten. Wenn Deutsche, die in der Nähe von der polnischen Grenze wohnen, nach Polen fahren, wollen sie meist nur in Polen einkaufen, weil sie in Polen mehr für ihr Geld zu kaufen bekommen als in Deutschland, weil der Wechselkurs für Deutsche sehr günstig ist, weil Deutsche weniger aus Polen importieren wollen als Polen aus Deutschland und Polen deshalb viel deutsches Geld brauchen, Deutsche aber nur wenig polnisches Geld haben wollen. In Frankfurt an der Oder studieren auch viele polnische Studenten. In Polen kann der Staat nicht so viel für die Studenten tun wie in Deutschland. Beispielsweise gibt es in den polnischen Universitätsbibliotheken zu wenig Bücher. Viele polnische Studenten müssen sich deshalb Bücher, die man sich in Deutschland in der Universitätsbibliothek leihen kann, selber kaufen. Das kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit, denn oft ist es auch schwierig, sich die Bücher, die man braucht, in einer Buchhandlung zu besorgen. Während für viele ältere Leute die deutsch-polnischen Beziehungen noch dadurch belastet sind, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, denken die meisten jungen Leute, dass ihre Beziehungen ganz normal sind. Die Zukunft ist für sie wichtiger als die Vergangenheit. Bei Begegnungen mit polnischen Jugendlichen haben Jugendliche aus Westdeutschland es leichter als Jugendliche aus der ehemaligen DDR. In Westdeutschland hat man schon lange gute Beziehungen zu den westlichen Nachbarn. Da gibt es sehr viel persönliche Beziehungen. In der DDR sprach man viel von Völkerverständigung, aber weil internationale Begegnungen vom Staat organisiert wurden und auch vom Staat kontrolliert wurden, gab es relativ wenig persönliche Beziehungen zu Ausländern. Die meisten DDR-Bürger waren gegen diesen Staat und wollten deshalb bei so etwas auch nicht mitmachen. Dass Jugendliche aus Frankfurt an der Oder nicht so gute private Beziehungen zu jungen Polen haben wie westdeutsche Jugendliche, hat aber auch noch andere Gründe. Vielen fehlt es an Unterstützung durch die Eltern. Viele Eltern haben andere Sorgen, zum Beispiel, weil sie arbeitslos geworden sind. Viele waren bei den Grenztruppen der DDR und mussten sich nach der Wende andere Arbeit suchen. Sie haben ihr Prestige verloren und ihre Privilegien. Das belastet die Eltern und dadurch kommt es auch zu Problemen zwischen Kindern und Eltern. Dadurch, dass in Frankfurt an der Oder viele beim Bundesgrenzschutz beschäftigt sind, wird die Einstellung zu Polen auch oft negativ beeinflusst. Wer an der polnischen Grenze im Bundesgrenzschutzdienst tut, erlebt viel Negatives, was an der Grenze passiert und erzählt manches davon natürlich auch zu Hause. Dadurch werden die Kinder auch beeinflusst. In Polen sagen viele junge Leute, dass sie Europäer sind und dass sie gute Kontakte mit ihren Nachbarn haben wollen. Auch auf deutscher Seite denkt man, dass enge deutsch-polnische Zusammenarbeit sehr wichtig ist, weil man viele Probleme nur gemeinsam lösen kann. Aber viele ehemalige DDR-Bürger können sich nicht gut vorstellen, wie es wäre, wenn Polen in die EU aufgenommen würde und es dann an der Oder keine Grenze mehr gäbe, die bewacht werden muss. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 195. Danke.